Hallo und herzlich willkommen beim Podcast auf der fliegende Kellner mit
Benny,
Kevin
und Sam.
Yay, sehr schön.
Und wer war unsere mysteriöse Stimme?
Na, wer war die denn wohl?
So, heute zu Gast ist unser lieber Eddie.
Hallo.
Stell dich doch mal vor, woher kennen wir dich, was machst du so?
Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
Ich habe schon drauf gewartet, bis Kevin es nicht mehr aushält.
Ja, wer bin ich? Also, ich bin der Eddie. Ja, was ich mache, ich arbeite bei einer großen Firma. Den Namen muss ich jetzt, glaube ich, wohl nicht nennen oder so.
Nö.
Als Logistiker reicht ja wohl. Und was mache ich? Oder was war die nächste? Ich habe schon wieder vergessen.
Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
Und ich komme aus dem schönen Heilbronner Ländle, genauer gesagt aus Neuenstadt.
Erzähl keinen Scheiß, dass dein Auto steht in Mosbacher Kennzeichen drauf.
Außerdem hast du ein bisschen was unterschlagen. Weil was machst du?
Ja, unter anderem mache ich auch nebenher, so wie ihr, Podcast. Oder betreibe ich einen Podcast mit einem Freund von mir.
Wie heißt der denn?
Der Podcast-Name lautet Auf ein Chai.
Das heißt, wir haben heute unseren ersten offiziellen Crossover, wobei dein Freund, dessen Name ist?
Waldrin.
Leider heute verhindert ist.
Ja, er ist nicht da, allerdings bin dafür ich heute da und ja, habt ihr mit der 50% des Podcasts könnt ihr.
Ist ja eigentlich auch nur fair.
Ja,
denn? Ja. Weil Ich war ja auch mal zu Gast bei Auf ein Chai.
Genau.
Haben wir ja auch mal kurzzeitig mal Werbung gemacht.
Ohne Kevin und mich.
Richtig.
Ja. Wir haben halt Luft nach oben gelassen und dass wir dann praktisch...
Ihr habt gerade gehört, wir haben wieder Nebengeräusche im Hintergrund drin. Es fahren wieder Autos vorbei, es spielen wieder Kinder, es läutet unsere geliebter Kirchturm wieder.
Und? Euch haben wir zusätzlich noch ein Special. Regen. Es ist nass.
Ah, es ist nass, es regnet, genau. Wir sitzen wieder mal im schönen Herbolzheim, in der schönsten Garage von Herbolzheim. Möchte ich jetzt mal selber mir die Krone aufsetzen.
Also ich muss sagen, ich bin reingekommen, die ist top geordnet. Also wenn du was suchst, du findest es sofort.
Und du bist live mit dabei, das war das, worauf ich hinaus wollte. Du bist heute mit am Tisch hier, wir dürfen wieder.
Du warst vor 3 Wochen noch nicht hier in der Garage.
Da lagen auf dem Boden 2, 3 Schnipsel rum, deswegen war sie nicht
furchtbar.
Hey. Katastrophe.
Da war eine Sauerei her. Mensch.
Cool. Du hast gesagt, du machst einen eigenen Podcast auf ein Chai.
Ja.
Was genau macht ihr da? Habt ihr da gewisse Themen oder seid ihr so wie wir ein bisschen unstrukturiert?
Völlig frei. Völlig frei hört sich doch schöner an als unstrukturiert, also Benny.
Völlig frei, okay.
Also das Konzept von Auf ein Chai ist folgendermaßen, mein Freund und Kollege Waldrin und ich treffen uns praktisch auf ein Getränk, wie man schon hören kann, auf ein Chai. Und quatschen alle 2 Wochen über Themen, die uns persönlich interessieren. Meistens endet es darauf hinaus, dass wir über Politik reden, über Geschichte, soziale Themen und ja, zum Beispiel, also allgemein viele Sachen, die aufeinander zukommen. Gerade was, man könnte fast sagen, was gerade auf Twitter so abgeht, in den größten Hashtags hat, darüber reden wir so gefühlt. Und ab und zu, jetzt haben wir mal die erste Folge, haben wir auch eine Special-Folge gehabt. Da gehen wir dann praktisch einmal, ich sag häufig praktisch, das habe ich selber bei mir im Podcast gehört, dass ich das selber häufig...
Wäre jetzt keinem aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest.
Nee, und da haben wir die Special-Folge und in der Folge gehen wir auf ein Themengebiet, was der Waldrin gerne durchnehmen möchte und dann in einer anderen Special-Folge, dann, keine Ahnung, Folge 20 oder so, gehen wir auf mein Themengebiet ein und letztes Mal haben wir halt, weil er sehr geschichtsaffin ist, reden wir dann über ein geschichtliches Ereignis, so über politisches, geschichtliches Ereignis. Genau.
Okay.
Also wenn ihr wissen wollt, was der Westsahara-Konflikt ist, hört euch die Folge 10 an.
Wo können wir dich einschalten? Wo finden wir dich?
Auf überall, wo es Podcasts gibt, würde ich
sagen. Das schneiden wir raus.
Nee, ich glaube,
das schneiden wir raus für uns, weil das ist Werbung.
Oh, cooler Trailer.
Nein, wir haben ja schon die Gemeinsamkeiten gefunden. Also wir nehmen über die gleiche Plattform auf, beziehungsweise laden es hoch. Deswegen findet man auf ein Chai überall, wo man auch der fliegende Kellner findet.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt, genau.
Richtig.
Mir ist eins aufgefallen bei Auf ein Chai. Ich habe, wo ich das erste Mal gehört habe, dass es diesen Podcast gibt, Benny vor Dutz angeschaut, Auf ein Chai, was ist Auf ein Chai, was ist das überhaupt? Weißt du? Jeder hat schon mal ein Chai gesehen, niemand weiß, was es ist. Also niemand der deutschen Herkunft weiß, was ein Chai ist. Magst du es kurz erklären?
Scheiße. Ist es ein Schwarztee? Und der ist wahrscheinlich, oder der ist überwiegend in südlicheren Regionen bekannt, war auch im Balkan sehr häufig vertreten, dann auch in der arabischen Welt. Wird häufig mit einem Schuss Milch getrunken, aber auch in Russland sehr weit verbreitet. Also das ist einfach ein Schwarztee. Der wird üblicherweise in einem kleinen Glas getrunken und ja, der ist auch sehr, sehr stark. Deswegen ab und zu tun Leute mal einen Schuss Milch rein. Viele wird auch oft mit viel Zucker getrunken. Und kriegt man eigentlich auch bei jedem Türken hier. Meistens kann man da noch einen Chai zum Runterspielen nach dem Döner trinken.
Ist ein Chai Latte genau das, was du sagst? Einfach ein Chai mit Milch oder ist ein Chai Latte schon wieder was anderes?
Chai Latte kenne ich nicht.
Ich kannte bisher zum Beispiel keinen Chai, sondern ich kenne nur den Chai Latte.
Was so ein meist auch ein scheiß Pulvergemisch,
ja, richtig. Getränk,
was du auf Milch aufkochst. Das hat, ich glaube, mit einem originalen Tee überhaupt gar nichts.
Deswegen habe ich nämlich immer gedacht, Chai ist immer der Chai Latte, nein, offensichtlich ja nicht.
Ich glaube, ein richtiger Chai ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen intensiver im Geschmack und nicht so ein süßes Frauengetränk wie hier.
Also kurz zusammengefasst, ein Chai ist ein besonderer Schwarztee.
Also ja, einfach ein Schwarztee.
Ich wollte gerade sagen, als ich einen Türkei-Urlaub hatte, hast du auch einen sehr stark gemischten Schwarztee gekriegt, den du entweder mit Wasser aufgestreckt hast oder unter anderem auch mit Milch.
Aber war es nicht so, niemals austrinken, weil unten ist nur der Satz drin? Das habe ich in meiner Erinnerung. Ähnlich wie Mokka.
Kommt drauf an, wie der gemacht wird. Der wird ja normalerweise schon aufgekocht in so einem riesen Bottich. Und da kommt dann irgendwie schon der Schwarztee, hat man da einen Hahn für den Schwarztee, den kippt man in ein Glas, meistens nur so die Hälfte oder ein Drittel und dann der Rest mit Wasser, mit heißem Wasser, weil er sonst viel zu stark ist.
Okay, cool. Also, ja, das ist auch der Sound eures Intros, richtig? Das Aufkochen dieses Getränkes.
Ja, das habe ich tatsächlich selber zu Hause aufgenommen, den Intro, und dann selber zusammen geschnippelt und so, also...
Man merkt schon, Kevin hat neue Buttons eingefügt, die er jetzt voller Stolz präsentieren muss.
Nee, top. Also nee, hat auch viel Spaß gemacht, das aufzunehmen und so. Und kam sogar recht gut rüber. Ich dachte, ach, das wird eh nichts. Und dann kam ja was Anständiges rüber.
Ja, man muss das so sagen, wenn man wirklich keine Ahnung von Chai hat, ist das Intro an Anfang ein bisschen komisch, weil man hört halt einfach einen Teekessel, wie er so langsam anfängt zu pfeifen und dann lauter wird.
Ich glaube, bei einem Chai gibt es gar nicht dieses Pfeifen. Das ist einfach nur...
Noch schlimmer.
Das habe ich dazu erfunden, damit wir so einen Aufhänger haben können mit, hey, ist der Chai fertig? Okay, gut, ich mache ihn, du machst Intro und so.
Coole Idee jedenfalls.
Ja. Also ich habe meine Hörgeräte rausgenommen, mal draufgehauen, ob es alles noch in Ordnung ist. es bleibt in Erinnerung.
Ja, das ist das Wichtigste. Ja, und freut mich auf jeden Fall, dass ihr da... Ich mag ja euren Podcast ja auch sehr, deswegen bin ich ja auch dann auf die Einladung relativ kurzfristig auch gekommen.
Richtig, ja.
Aber wenn der Benni mit dem Finger schnippt, komme ich immer.
Das hast du jetzt gesagt.
Ihr kennt euch.
Ja, richtig.
Woher denn?
Verrückt.
Wir haben beide im gleichen Laden gearbeitet. Gerade hier aus Eddies Heimatörtchen, Neuenstadt, haben wir einen kleinen, stuckeligen Laden gehabt, das 1907. Und irgendwann kam warst du da noch in der Schule oder warst du schon studieren?
Ich weiß nicht. Ich war da studieren, ja.
Okay. Gab es halt irgendwann mal so die Aussage, so hier, du hast einen neuen Barkeeper, der heißt Eddie, der kommt vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dich eingelernt habe oder ob es jemand anderes war.
Es war jemand anders tatsächlich.
Kevin kann es aber nicht gewesen sein, sonst hätte es ihn wahrscheinlich verschreckt.
nee, das war, ich glaube, die Person.
Ich glaube, wir brauchen. Also Memo an mich. Ja. Gut. Ja, aber so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Eddie war dann begeisterter. Na gut, wahrscheinlich innerlich begeistert. Äußerlich hat man es meistens nicht ganz so gesehen, aber begeisterter Barkeeper und Servicekraft.
Das waren tatsächlich die ersten Worte, die Mario, unser Chef, zu mir gesagt hat. Eddie, könntest du öfters mal lächeln? Weil ich immer mit so einer Fresse durch die Gegend gelaufen bin. Ich so, das ist mein Gesicht, ich kann das nicht verändern. bis ich dann irgendwann gelernt habe, hey, selbst wenn es ein bisschen gespieltes Lächeln ist, ist immerhin ein Lächeln und es kommt auch beim Gast besser an.
So, jetzt wäre meine Frage, bist du Russe? Weil das ist mein Gesicht, kenne ich eigentlich nur so von den Russen die Aussage. Dieses Lächel doch mal, so ich schaue völlig normal, guck nicht so böse. Nein, das ist mein Gesicht, so guck ich.
Ich glaube, das war die Anfangszeit, wo ich noch, das war einfach mein konzentriertes Gesicht, einfach nicht das Bier über den Gast zu schütten. und mit, später, wenn die, als die Übung dann da war, habe ich es dann tatsächlich dann noch hingekriegt,
nicht mehr
dann
noch zu lachen. Du meinst, nachdem du das besagte Bier erst in dich reingeschüttet hast, dann war es tatsächlich
ein Lager. Ja, stimmt. Ja, für sowas
hättest du das auch von alleine entwickelt, dieses vorm Gast lächeln, wenn du nicht drauf angesprochen wärst, nachdem du dich sicher gefühlt hast?
Nee.
Warum? Das musst du mir dir tatsächlich sagen.
Ja, also
interessant.
Ist es so ein, ja.
Kann ich aber 100% nachvollziehen, weil warum?
Ich hatte nämlich auch schon jetzt über unsere Firma, wo wir in verschiedenen Restaurants, Gastronomien arbeiten, den Fall, dass neue Mitarbeiter eben so viel Input bekommen haben, dass es immer hieß, boah, der guckt so böse. Hat der ein grimmiges Gesicht und was weiß ich was? Ja, wo ja. Ich dann auch immer der Meinung war, du, lass den doch erstmal alles hier verstehen, alles verinnerlichen. Man ist noch so konzentriert, allein schon, wie halte ich das Tablett und an welchen Tisch muss ich jetzt, ich muss mir die Nummern merken, was ist das für ein Getränk da drauf, oh Gott, hoffentlich fällt es nicht runter. Das ist furchtbar schwierig, in dem Moment dann wirklich noch einen lockeren, entspannten
Eindruck zu hinterlassen.
Sogar noch lächelnden Gesichtsausdruck aufzulegen, ja, Eindruck zu hinterlassen.
Aber könnten wir jetzt auch sagen, vielleicht ist es die falsche Herangehensweise gewesen, um eine Person einzulernen, weil ich finde, wenn du nur Input gibst, ist die Person ja so oder so schon völlig überfordert. Du musst ja auch unterscheiden, haben die Leute schon mal Gastronomieerfahrung gehabt oder sind es komplette Quereinsteiger, die noch nie...
Ja, deswegen lässt du einen Quereinsteiger für den ersten Tag niemals eine ganze Schicht machen, sondern erstmal in Anführungsstrichen schnuppern, dass du ihn erstmal erzählst, du wirst ihm zeigen, wo das Klo ist. Ich würde sagen, wie ein Hua Hua geht, weißt du, erstmal so die Basics, nahelegst, weißt du, und alles weitere Pull-up-Pull.
Also gut, du hast halt die Kapazitäten teilweise nicht, weil die Person, richtig, die dich einlernt, die hat ja selber gerade noch viel zu tun, richtig, und die muss ja erstmal selber sein Ding machen oder ihr Ding und dann die Person noch richtig einzulernen, das Learning by Doing ist ja oft
richtig. So in der Gastronomie. Deswegen machst du die Einarbeitung meistens dann, wenn du einen Tag hast, an der du eine Schicht hast, die du in der Regel auch alleine schaffen würdest. Und top noch die Einarbeitung, dass du ihn an der Hand nehmen kannst. Am ersten Tag natürlich, mach Spülmaschine, mach Kaffeemaschine, diese Basics
halt. Ja. Nee, tatsächlich bin ich, wie schon in einer anderen Folge gesagt, der Fan davon, direkt am ersten Tag mitarbeiten, mit einfachen Dingen wie Tablett raustragen, da muss halt die Tischnummer sitzen, da muss halt das Getränk auf dem Tablett stehen bleiben, dazu muss man wissen, was man in der Hand hat. Ich finde das völlig in Ordnung, weil der erste Tag ist man dann halt konzentriert und angespannt, aber danach merkt man, okay, schlimmer wird's nicht. Und dann kommt eben dieses Lächeln, aber ich finde es deswegen interessant, deswegen habe ich dich auch so explizit danach gefragt, weil ich auch solche Mitarbeiter hatte, denen es wirklich schwer zu fallen schien, ein Lächeln sich auf dem Gesicht abzuringen. Und deswegen fand ich es jetzt interessant, ich habe denen dann auch gesagt, hey, ich weiß, du bist gerade hier konzentriert und sowas, aber lächel mal. Und jetzt glaube ich echt, wenn du sagst, du hättest auch ohne dieses Kommentar nicht angefangen zu lächeln, selbst wenn du dich sicher fühlst, ist das vielleicht doch wichtig.
Das ist aber auch meinem Charakter geschuldet, dass ich an für sich eher eine ernstere Miene mache, aber innerlich eigentlich voll lebensfroh bin, aber es nicht nach außen zeigen kann. Also das ist tatsächlich auch vielleicht eine Charaktereigenschaft, die dann auch noch mitspielt. Aber wie du gesagt hast, ja, wenn dann die Handgriffe wesentlich leichter, locker sitzen, richtig, und zack, ah, okay, der will noch ein Bier, ich nehme es kurz auf, während ich gerade was raustrage oder so, dann läuft es auch schon, geht es auch viel schneller. Also man müsste vielleicht ein bisschen mehr Zeit den Leuten geben, aber ich weiß auch, in der Gastro hast du nicht die Kapazitäten, dass du sagen kannst, hey, Samstagabend hier Full House und dann sage ich dem noch genau, was der zu tun hat. Und
komm mal her, Schnucki, jetzt nehmen wir uns mal die Zeit. Hey, ihr fünf Tische, ihr wartet jetzt mal.
Ja, nee, aber gut, ich muss dazu geben, ich habe einen Fehler jetzt zum Beispiel auch gemacht bei einer Einarbeitung, dass ich gesagt habe, so, du hast 2 Wochen Welpenschutz bei mir.
Die werden ausgenutzt.
Welpenschutz habe ich ihr eigentlich erklärt, der Dame, dass es bei mir eigentlich heißt, sie kann mich löchern mit allem, was es gibt in diesen 2 Wochen. Also auch, ob sie mir die Frage 5-mal stellt, sie kriegt sie beantwortet. Nach diesen 2 Wochen hat es aber zu funktionieren. So, sie hat den Welpenschutz ein bisschen anders ausgelegt, weil wir halt eine etwas längere Schicht hatten. Dass sie gemeint hat, ja, sie braucht jetzt eine Pause oder sie kann jetzt sich nicht mehr konzentrieren und sie hat ja Welpenschutz, demnach muss sie das nicht machen.
Ach so.
Und ich stand in dem Moment genau daneben.
Und dachtest dir so, fuck.
Und habe mir nur gedacht, so, okay, also ich meine, ich habe echt viele Leute einlernen müssen, aber das
habe
ich noch nie erlebt.
Schafft diese Person noch?
Ja.
Okay. Aber was ich sagen muss, man merkt dann doch relativ schnell, ob jemand für die Gastro gemacht ist oder nicht, weil die Auffassungsgabe, ah, guck mal, da steht noch was, dann gehe ich von alleine hin, ohne dass mir das jemand sagen muss, das merkt man dann doch schnell, ob jemand so eine gewisse Auffassungsgabe mitbringt für die Arbeit.
Und das entspricht genau meiner Einstellung, weil natürlich musst du Gastro lernen. Natürlich musst du lernen, Überblick zu behalten und auch zu gucken. Zu gucken und darauf wissen, worauf du gucken musst. Entschuldigung, hab ich versprochen gehabt. Du musst über die Tische drüber schweifen können, musst sehen, okay, da muss man abräumen, da möchte jemand bestellen, da kann man mal ein bisschen sauber machen. Aber dass du das kann dir niemand beibringen. Man kann es dir sagen, mach das, aber entweder du hast den Weitblick dafür oder nicht. Das ist auch meine Meinung. Entweder du bist geschaffen für die Gastro oder nicht. Klar musst du viel lernen, aber entweder man hat diese Vielfältigkeit, man kann multifunktional arbeiten oder eben nicht.
Ja. Ja, okay, andere Frage, für welchen Beruf braucht man denn sowas gar nicht?
Für viele, für sehr, sehr viele.
Ja, also ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung in verschiedenen, ich habe schon einiges gemacht und saß auch schon irgendwo in einer Fabrikhalle und habe da irgendwelche Eisenstäbchen, die gehärtet werden sollen, in ein Gitter eingefügt. Dafür braucht man das mit Sicherheit nicht.
Ich als Konstrukteur muss niemals eine konstruktive Tätigkeit machen, während ich parallel dazu ein technisches Gespräch führe. Als Barkeeper muss ich meine Cocktails mehrere gleichzeitig machen und dabei noch ein Gespräch mit dem Gast führen. Ja. Muss ich nicht, möchte ich.
Ja,
muss ich korrigieren. Ja, ja, ja. Weißt du, also das, da lernt man schon sehr, sehr viel.
Du willst damit sagen, also die Gastronomie hat tatsächlich Anforderungen, die nicht jeder erfüllen kann?
Auch wenn du diese Anforderungen nicht erfüllen kannst, kannst du auch in der Gastronomie arbeiten, wirst du es dann aber niemals so weit bringen, dass man sagt, oh, der ist ja wohl gut.
Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, du liebst die Gastronomie oder du hast sie. Zwischending gibt es einfach nicht. Weil entweder du magst es wirklich und du magst diesen Kontakt mit Gästen oder du magst den Kontakt mit deinen Kollegen. Du magst auch diese Stresssituation, denen du ausgeliefert bist. Oder du merkst halt relativ schnell, es ist einfach nichts für mich. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der irgendwie so ein Zwiespalt war, weil du lebst entweder dafür oder du tust es halt nicht.
Und Eddie, kannst du da zustimmen?
Ja, kann ich zustimmen, tatsächlich, weil ich habe dann auch gemerkt, dass es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und auch die Stresssituation, gerade in den Stresssituationen, hast du dann gemerkt, wenn du dann in deinem Flow bist, dass du dann tatsächlich gemerkt, oh scheiße, es sind 2 Stunden rum, so, die habe ich gar nicht gemerkt.
Hoppla.
Ja, und dann merkst du tatsächlich, dass gerade auch der Kundenkontakt, den du angesprochen hast, den finde ich auch, dann merkt man schon, selbst wenn ich irgendwo zu Gast bin, merke ich, hat der Typ Bock auf seinen Job oder ist er nur hier, weil er die Kohle braucht oder aus anderen Gründen. Das merkt man dann schon relativ schnell. Ich glaube auch als Gast, also wenn man jetzt gar nicht von der Gastro kommt oder nichts mit der Gastro zu tun hat, merkt man, ob der Kellner oder der Barkeeper Bock auf seinen Job hat.
Oder die Kellnerin oder die Barkeeperin.
Oder die Barkeeperin.
jetzt kommt die Gretchenfrage. Was hat sich bei dir verändert, als du angefangen hast, in der Gastro zu arbeiten? Hast du mehr Trinkgeld gegeben? Hast du auf andere Sachen geachtet? Oder war das für dich immer der gleiche Effekt, wenn du...
Sprich, wurdest du kritischer oder konntest du das ausblenden?
Also Thema Trinkgeld habe ich immer relativ üppig gegeben, muss ich sagen. Mit der Gastro, als ich dann dort gearbeitet habe, habe ich dann gemerkt, okay, ich kann verstehen, warum jetzt mein Bier länger braucht, weil die jetzt gerade da Stress hat oder da was ist. Also ich habe dann wesentlich mehr nachvollziehen können, was Sache ist. Also ich konnte mich in die Person hineinversetzen und konnte dann verstehen, okay, das dauert jetzt lange, weil wahrscheinlich der Koch oder sowas gerade was anderes zu tun hat. Also ich habe dann wesentlich mehr Verständnis für gewisse Sachen gehabt, weil ich die internen Prozesse ja so ein bisschen gekannt habe, sage ich mal.
Finde ich jetzt eine sehr interessante Antwort, vor allem, weil die Frage eher schon darauf abgezielt hat, wurdest du sensibilisiert für Trinkgeld oder hast du auf einmal mehr Kritik erkannt und er kommt und du kommst dann mit, nee, ich habe größeres Verständnis entwickelt, finde ich interessant.
Ja, also das ist nachvollziehbar.
Nachvollziehbar, aber so absolut, denkt man selten darüber nach. Also oft wird man gefragt, ey, du als Kellner, siehst du nicht jeden kleinen Fehler überall, bla bla blub.
Man ist toleranter.
Nee, aber ja, das ist die andere Seite
der Medaille. Weil ich selber die Fehler gemacht habe, sage ich jetzt mal. Und deswegen dann auch das Verständnis sehe, dass ich dann sage, okay, der ist wahrscheinlich auch neu oder so. Dann sieht man dann, okay, dabei dem passen die ein oder anderen Handgriffe. Ich bin da nicht böse, im Gegenteil. Ich sage dann, hey, selbst wenn ich da Kellner, sage ich dann, alles cool, hey, mach erstmal den Tisch da. Ich kann noch auf meine Cola oder auf mein Bier warten. Das ist kein Thema. Also das aus dieses, ja, weil ich die andere Perspektive kenne einfach. Weil ich selber in der Situation gesteckt habe, in der wahrscheinlich der Kellner gerade...
Und du hast das noch lebhaft in Erinnerung, vor allem wie es auch ganz am Anfang war und wie...
Natürlich, ja.
Überfordernd oder erschlagen teilweise.
Ja, ganz am Anfang, damit, wenn da Full House war, da war ich dann auch so ein bisschen überfordert, sage ich jetzt mal. Natürlich nichts anmerken lassen, dadurch, dass mein Gesicht wie Stein war. Allerdings mit der Zeit wurde es dann immer besser, und wenn man dann auch so gute Kollegen wie im 1907 hat, das hilft dann natürlich auch. Also das muss man auch sagen, die Kollegen, die nehmen einem auch die Angst oder die helfen dann meinen schon weiter.
Naja, einige.
Ja gut, vielleicht waren es auch die 5 kurze vorher.
Ich wollte gerade sagen, so jetzt kommt die wichtigste Frage, weil du wurdest im 1907 eingelernt. Was ist eine Cola?
Eine Cola?
Nein, eine Cola.
Eine Cola.
Jetzt hat er es.
Ja, ist eine kleine Pause zwischendurch.
Wow!
um die Kollegen nochmal ein bisschen kurz abzutasten und so, irgendwie geht's, wie steht's, so, das ist für mich eine Cola.
Jetzt aber stopp,
ist richtig geil formuliert.
Jetzt aber stopp. Ich war vergangenes Wochenende im 1907 als Gast getarnt und verschleiert gewesen, ne?
Und, mit kompletter Burka, allem drum und dran?
Ja, also mit Gesichtsschutz auch noch. Und habe per WhatsApp eine Cola bestellt.
Mit wie viel A?
10. Die hatte 10 A hinten dran. Aufgenommen hat diese Bestellung der Geschäftsführer Mario, auch ein Gast unseres Stammgastes, auch unseres Podcasts, der Stammtisch. Und ich bekam eine überdimensional große Cola mit keinem Tropfen Alkohol.
Ja, es ist halt immer die Frage, wer der Empfänger ist.
Also, er wusste, dass ich bin. Ich habe mich danach so aufgeregt, da kam nochmal ein Glas hinterher.
Ist aber ein geiler Deal.
Du hast es dann wirklich bekommen, oder?
Ja, gut. Es zeigt, er weiß, was gemeint ist, aber er hat ihm richtig eins reingewählt. Geil. Ach, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es ist als Anfänger und unsicher und, oh Gott, keine Ahnung von allem? Ich meine, wir haben erzählt, wie wir eingearbeitet wurden, aber könnt ihr heute in eurem Arbeitsalltag in der Gastronomie, wenn ihr Kevin mal zwischendurch hinter der Theke steht, Benni, du regelmäßig, euch da noch mit reinversetzen, wie es als Anfänger war?
Also ich muss sagen, ich habe bei mir damals auf dem Dorf angefangen mit 16, nebenbei zu arbeiten.
Das sagt man nicht.
Okay, ja, damals war noch alles ein bisschen anders.
Bis 10 Uhr hast du gearbeitet.
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich länger gearbeitet habe.
Ach so, okay.
Aber da habe ich dann halt kleine Theke gehabt, habe einen Service gemacht, durftest auch ab und zu ein bisschen in die Küche reinschnuppern. Es war jetzt nicht so, dass du da irgendwie Stress hättest erfahren können. Also es war halt wirklich, wir waren auf dem Dorf, also da gibt es sowas nicht. Und in die Gastronomie, die ich dann nachgewechselt habe, war, da haben wir uns kennengelernt, Kevin.
Da habe ich dir Gastronomie beigebracht.
Das ist dann ein Stückchen größer gewesen, aber ich weiß, dass mein erster Arbeitstag, beziehungsweise der André, der mich damals eingelernt hat, mich an die Hand genommen hat, mich in einen der schlimmsten Bereiche zu dem Zeitpunkt damals mitgenommen. Das war für alle Internen der 30er-Bereich. Ich glaube, das war einfach so, da saßen alle Jugendlichen, die einfach saufen wollten, und da hast du halt wirklich Stress gehabt. Und er hat sich dann einfach oben an die Servicestation hingelehnt, hat sich zurückgelehnt und hat gemeint, mach mal.
Arme verschränkt und ja. Aber jetzt verstehe ich das auch, weil die Geschichte hast du nämlich schon erzählt, Benni, mit dem Hintergrundwissen, dass du aber schon gewusst hast, wie die Handgriffe gehen, theoretisch. Ich meine, auch wenn du noch keinen großen Stress hattest, du konntest ein Tablett halten, du konntest dich gleichzeitig auf andere Sachen konzentrieren, das hattest du schon gelernt.
Ja gut, ein Tablett halten ja, aber ich sag jetzt mal, in dem Laden war ein Tablett halten halt doch mit bisschen was anderes, weil in der Dorfkneipe, ja, da hast du halt vielleicht mal 2 Tische gleichzeitig rausgenommen, was vielleicht mal 6 oder 8 Getränke, und da reden wir von kleinen Getränken, angeht. Aber wir sagen jetzt mal Happy Hour, da hast du dann halt mal geschwind von der Bar 10, 12 Long Islands oder Killer aufgeladen bekommen in großen Gläsern, und das Ding hat Gewicht.
Aber was du Sam sagen willst, ich glaube, dass deine Scheu, den Kontakt zum Gast zu suchen und das Getränk auf dein Tablett aufzuladen, herauszubringen, hinzustellen, von hinten, von rechts, wie man das so macht, Serviette drunter zu legen, Strohhalm rein, damals noch, die Scheu war schon mal weg gewesen, ne?
Ja, was heißt Scheu? Also ich meine, diese Untersätze oder sowas war jetzt schon etwas stressiger, weil vorher hatte ich halt Tischdecken, und da hast du halt ohne Bierdeckel gearbeitet, und da hast du halt dann lernen müssen, du hast unter jedes Getränk einen Bierdeckel oder eine Cocktailserviette drunter zu legen, hast in der linken Hand ein Tablett, das so sakrisch schwer ist, dass du froh bist, dass du es überhaupt in den Bereich hochgeschafft hast, und dann sollst du aber von diesem Tablett runter
arbeiten. Ja, das ist das Schwierige, ohne zu fragen, ey, kann ich das Tablett bei euch kurz auf den Tisch abstellen? Oder
hast du das gemacht am Anfang,
Eddie? Nee, aber ich hätte es gern gemacht.
Warum hast du es nicht gemacht? Ich kenne viele, die es einfach so machen, weil sie gar nicht drüber nachdenken, dass es jetzt vielleicht unangemessen wäre.
Ich finde es unhöflich, wenn man erstens ungefragt macht, und zweitens, wenn man oft gut im 1907, da ich auch aus Neustadt komme, kennt man ja vielleicht viele Kunden vom Sehen her, Wurde mir auch nie gesagt, dass ich es nicht machen soll. Dann habe ich, wenn ich was sowas gemacht habe, dann auf den Nachbartisch hingestellt, der leer war.
Sehr gut.
Und dann habe ich es tatsächlich dann so hingekriegt, weil die haben dann auch gesehen, ey, das Ding ist da, also wenn man als Kunde ein bisschen Auffassungsgabe, dann sieht man, okay, der hat gerade 5 halbe drin, dann noch am besten noch hohe Gläser.
20 Kilo auf dem Arm halt.
Ja, und ja, und es gibt ja, am Anfang habe ich auch viele, und dann, als ich dann im 1907 besser gearbeitet habe, haben auch Leute das Tablett so gehalten, als würde es im Kinderwagen schieben. Also von
beiden, LKW fahren.
Also von beiden Seiten so. Ich konnte es aber nachvollziehen, dass die Person das nach sich noch nicht getraut hat, das Tablett so zu halten, wie sie es zu halten hätten sollen.
Ein bisschen was anderes. Ich frage dich jetzt nicht, ob du mal ein Getränk verschüttet hast, weil du vorhin gemeint hast, das war so deine größte Angst. Ich frage dich, in welcher Situation hast du dein erstes Getränk verschüttet?
Es waren Leute da, die ich gekannt habe. Die saßen irgendwie so auf einem Tisch und auf dem anderen Tisch hatte ich Leute zu bedienen. Und natürlich so blöd hin und her gelacht.
Eddie,
und so.
Guck mal!
Ja, genau so. Und habe das Tablett dann tatsächlich, also das Bier, war ein 0,3er Bier, voll über den Gast geschüttet.
Über den Fremden?
Ja, die ich nicht gekannt habe. So. Und die haben das natürlich alle gesehen, die Leute, die mich gekannt haben. War mir super unangenehm. Also nicht unbedingt vor den Kumpels, sondern hauptsächlich von
natürlich,
dem Gast. Natürlich. Aber das Gute ist, der Gast hat richtig gut reagiert. Was so würde ich wahrscheinlich auch reagieren. Gesagt,
wie denn?
Es war einer, der kam von der Arbeit, hatte noch seine Arbeiterklamotten an, so auf dem Bau gearbeitet oder sowas in die Richtung. Und der hat gesagt, ach komm, scheiß drauf, ja, ist ein bisschen nass oder so. Also der hat das jetzt, ich hätte es auch verstehen können, wenn der jetzt aufgestanden wäre und gesagt, hey, was soll das? Und rumgeschrien hätte und so. Das hätte die Situation aber nicht besser gemacht, sondern er hat gut locker reagiert, was mir natürlich auch die Angst genommen hat.
Richtig.
Und dann natürlich gleich gesagt habe, hey, Kaffee und noch ein Espresso oder was Sie möchten, direkt aufs Haus, so kein Thema. Hab ich jetzt einfach mal dann gesagt, so habe ich mir rausgenommen. aber das hat mir dann tatsächlich die Angst genommen und ich glaube, das war es dann eigentlich. Ansonsten gingen die meisten Getränke über den Tisch.
Ich bin der Meinung, bitte korrigier mich, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich glaube, man muss erst ein Getränk verschüttet haben, bis man die Angst davor verliert.
Gebe ich dir recht? Also ich sage auch zu jedem Neuling,
schütte dein erstes Bier auf den Gast.
Ja, nee, das sage ich auch von vorne raus. Es wird definitiv passieren, dass du ein Tablett fallen lässt, dass du es umkippst oder dass du was auf den Gast schmeißt. Es mag vielleicht nicht der erste Tag sein, aber es wird definitiv passieren, weil ich meine, sorry.
Also passiert uns heute noch?
Wir sind auch teilweise bis zu 20 Jahren in der Gastro jetzt gewesen. Es passiert uns genauso. Und ein Frischling, der noch kein Gefühl dafür hat, geschweige denn, also das ist auch das Erste, was ich zu jedem sage, lasst euch nie aufs Tablett fassen. Egal, ob es ein leeres Glas draufstellen ist oder ein volles Glas runternehmen ist, weil das ist das sind so die ersten Fehler, die passieren, dass du auch was unten schmeißt, aber jeder guckt mich dann immer so blöd an, so dieses, boah, das ist jetzt aber nicht beruhigend, aber ich meine, ich so, doch, das Beruhigende für dich ist, tu so, als ob nichts gewesen wäre. Es ist runtergefallen, ja, passiert, es ist dumm gelaufen, aber du wirst merken, sobald das Tablett unten ist, werden sofort 2-3 Kollegen von dir kommen und werden dir helfen, ob es die Scherben zusammenschaufeln ist, ob es irgendwie die verschütteten Getränke aufwischen ist oder
den Arm verbinden.
Es wird auf jeden Fall sofort jemand da sein und wird
dir helfen. Ignoriere das applaudierende Gelächter der Barkeeper.
Richtig, das kommt auch noch dazu. Das
stimmt, ja.
Oder? Oh, hast du gerade die Traurigkeit in der Stimme rausgehört?
Stimmt, ja.
Es sind ja nicht nur die Barkeeper, es gibt auch teilweise Gäste, die ja dann aufstehen und dann anfangen
zu arbeiten. Wie die Kumpels am Nebentisch.
Ja. So auch wir als Barkeeper ignorieren die applaudierenden Kellner, wenn eine Flasche herunterfällt, die wir jonglieren zu versuchen.
Richtig.
Auch das passiert.
Ich habe ja, das Gute ist, ich hatte ja beide Seiten. Also ich habe ja erst viel draußen gearbeitet, im Service. Und dann wurde ich auch immer häufiger an der Bar eingeteilt, was mir, also hat mir auch super Spaß gemacht. So hatte ich beide Seiten im Blick. Das Einzige, was mir an der Bar nicht gefallen hat, das ist, wenn die Gäste dir genau zuschauen, wie du die Cocktails machst. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
Scheißegal, du kannst da reinmachen, was du willst, das merkt kein Mensch.
Die kennen ja die Rezepte nicht.
Ja, weil die schauen dir voll auf die Hand. Also ich fand es unangenehm, wenn die dir jeden Handgriff dann so angeschaut haben und so. Ich fand mir hat es nicht so ein gutes Gefühl, mich beobachtet dabei zu fühlen.
Und wie ist es heute? Hat sich das geändert, dieses Gefühl, beim beobachtet zu werden, dass es unangenehm ist?
Ich finde es immer noch nicht so geil, muss ich zugeben. Aber dadurch, dass eher die Leute an der Bar sitzen, die du sowieso kennst, dadurch, weil die ja an der Bar sitzen, eher die Stammkunden, sage ich jetzt mal, da ist es mir nicht, finde ich es nicht unangenehm, aber ich komme damit klar. Also ich ist jetzt nicht, dass ich sage, bitte drehen Sie sich weg, ich mache kurz meinen Cocktail.
Da muss ich dir aber dazu sagen, da bin ich auch so einer, wenn ich an der Theke sitze, dann beobachte ich gern alles ganz genau. Aber das hat tatsächlich von meiner Intuition aus nichts damit zu tun, dem jetzt auf die Finger zu gucken, macht er auch alles richtig und arbeitet er sauber oder oh, hat er sich jetzt in die Nase gepopelt, sondern nein, ich will wissen, was macht er da? Ich finde es interessant, ich finde es spannend.
Ja, es ist ja verständlich, weil du hast ja nur diese Blickrichtung.
Richtig. So, und da beobachtest du das halt, du lernst was, du denkst dir, oh, das macht er aber schön oder wie auch immer. Für dich als Barkeeper kommt es einem dann manchmal vielleicht so vor, oh, der beobachtet mich voll, der guckt mir auf die Finger. Ja, macht er auch, aber nicht irgendwie um dich zu tadeln oder sonst irgendwie, sondern, oh, geil, interessant, macht Spaß zuzugucken.
Es hat vielleicht was mit dem Cocktail zu tun, den man gerade macht. Ist es ein Cocktail, den du sehr gut kannst und den du eigentlich schon blind zusammenmischen kannst, dann habe ich damit es ist für mich kein Problem. Ist es ein Cocktail, wo du doch mal in die Zutatenliste gucken kannst und dann denke ich mir, ah, der denkt bestimmt, ich bin voll, ich habe gar keine Ahnung.
Was da fühlt sich so ertappt.
Ja, so ungefähr, weil gerade wenn du nicht, ich habe ja nie Vollzeit in der Gastro gearbeitet, sondern immer neben dem Studium da und dann, wie viele Cocktails hat es? 1907, 200?
Ich wollte gerade sagen, zur Verteidigung sollte man vielleicht dazu sagen, dass wir ungefähr um die 200 Cocktails haben.
Also, man kann nicht alle kennen.
Du kannst nicht alle auswendig kennen. Also genau. Es gibt auch so viele, die einmal im Schaltjahr bestellt werden und egal, ob du festgearbeitet hast oder als Aushilfe, ich habe teilweise nach 2 Jahren eine Cocktailbestellung reingekriegt, wo ich mir gedacht habe, so...
Was? Sowas haben wir auf der Karte?
Ja. Was ist das? Habe ich noch nie in meinem Leben machen
Warum müssen. Bestellst du das? Ja,
ohne Witz. Bist du? War das eine Mutprobe, die er verloren hat?
Ja, und du hast ja auch teilweise Gäste, die halt wirklich die Cocktailkarte von oben bis nach unten bestellen. So weit, wie sie halt kommen. Und dann bestellen sie halt alles, was da drauf ist.
Alle 5 Stück.
Nee, und also das hat dann, wie du gesagt hast, wenn man dann nochmal auf die Zutatenliste schauen muss dann... Das meinte ich mit unangenehm. Ja. Wenn die sowieso schon liegen, dann habe ich damit absolut kein Thema. Dann unterhalte ich mich auch mal gerne.
Also wieder eher im Sinne von, ich bin Neuling, ich weiß selbst noch nicht genau, was ich da tue und dann fühle ich mich beobachtet. Und,
ja, genau.
Darf ich dir mal einen Tipp geben?
Ja,
also ich habe, das steht als Bewunderung von fremden Gästen empfunden, die mir zugeschaut haben, ist mir dabei ein offensichtlicher Fehler unterlaufen, den ich danach korrigieren musste. Also sei es beispielsweise, ganz dummer Fehler, dass ich beim Kaipi 43 eine Limette reingeschmissen habe, anstatt einer Zitrone, die Limette wieder rausgenommen habe und eine Zitrone reingeschmissen habe. Nur als dummes Beispiel, ganz dummes Beispiel. Und ich habe den tadelnden Blick des mir nicht bekannten Gastes gemerkt, habe ich stets gesagt, tut mir leid, ist mein erster Tag.
Auch nach 20 Jahren.
Und danach war es geil, wie viele Cocktails ich denn doch richtig gemacht habe, trotz dass es der erste Tag gewesen war.
Also für Ihren ersten Tag machen Sie das verdammt gut.
Dann war es in Gewinnordnung gewesen. Wenn das aber Kollegen, deine eigenen Kollegen waren, die an der Bar saßen und die auf die Finger geschaut haben, dann war stets immer nur ein tadelnder Blick. Ja. Da hast du bei jedem CL, den du zu viel oder zu wenig abgemessen hast, immer gleich einen dummen Kommentar bekommen, weißt du?
Ja.
Ich habe schon dumme Kommentare bekommen.
Und ich sehe euch beide grinsen hier. Ja, genau.
Ich habe schon dumme Kommentare bekommen, weil ich das Obst nicht absolut identisch gleich dick geschnitten habe bei der Vorbereitung.
Natürlich.
Von Kollegen.
Es klebt doch zusammen. Katastrophe.
Ja, furchtbar.
Stopp, aber zusammenkleben hat ja eher was damit zu tun, dass das einfach zu dämlich war, um das Gemüse richtig zu schneiden.
Es kann auch am Messer liegen. Also bitte, da gibt's viele Sachen, dass unten noch der, jeder kennt es, du schneidest irgendwas und wenn es nur eine Gurke ist und kriegst unten die Haut nicht ganz durch und dann hast nachher so einen Fächer, den du aufklappen kannst, ja, passiert ja,
und halt. Du brauchst eine beschissene Gurke und hast auf einmal so einen ganzen halben Gurkenstängel da.
Ja, gut, dann reißt es halt ab, während du das eine brauchst. Ist ja in Ordnung, mein
Gott. Das andere und das nächste und das darauf folgende.
Ja, alle halt. Aber ich meine, während dem Arbeiten damit weißt du ja dann, worauf du dich einlässt beim nächsten Cocktail, wo du eine Gurkenscheibe brauchst.
Aber ich muss sagen, je länger ich in der Gastro gearbeitet habe, desto wesentlich einfach fiel mir alles. Also selbst vom Bedienen bis Cocktails machen und auch du merkst es, dass man selbstbewusster im Auftreten wird und ich glaube, das merkt auch der Gast.
Durch die Routine
dann. Durch die Routine, genau, eben, dass die Handgriffe sofort liegen und du da nicht noch irgendwie noch mal was abmessen musst, sondern direkt weißt, okay, 2 cl, wie viel es dann ist und so. Also das habe ich dann auch gemerkt und dann macht auch der Job noch mehr Spaß,
als
er schon Spaß macht.
Weil dann bist du drinnen, dann bist du angekommen.
Genau.
Du und was ich abschalten, auch, dann kannst du genießen.
Genau, und was ich auch ganz cool finde, ist, wenn du mal einen Kellner hast, der nicht wegen jedem Scheiß sagen muss, ich muss mal nachfragen.
Mhm. Ja, stimmt.
Weil das ist glaube ich, das über das Thema hatten wir, Eddie und ich, auch mal, wo ich auch gesagt habe, so, hey, versuch dir ein gewisses also du kannst nicht alles wissen, aber ein gewisses Basiswissen, wenn du dir das aufbaust und einfach souverän von einem Gast bist und einfach sagen kannst, wenn er sagt, ja, was ist denn da drin? Oder kann ich das essen? Ich habe eine Unverträglichkeit. Oder wenn er nur eine Weinempfehlung haben will. Ich habe nie gesagt, lernt die komplette scheiß Weinkarte auswendig, sondern immer nur so, merkt euch von jedem Wein irgendwie einen prägnanten, den ihr selber empfehlen wollt. Auch wenn ihr kein Weintrinker seid. Ich selber bin auch kein Weintrinker. Aber es gibt so gewisse Weine, wo du weißt, die laufen oder die sind gut oder hat jeder immer gesagt, die empfindet er als gut. Und das waren dann für mich Weine, die ich auch empfohlen habe. Meistens haben sie auch wunderbar funktioniert.
Ich habe immer die teuersten genommen und fertig. Ja.
Das ist die landläufige Meinung, dass das alle Kellner so machen. Stimmt aber nicht.
Ja, aber es hilft dir halt, weil es macht einen souveräneren Eindruck auch vom Gast, weil wenn der eine Frage hat und der Kellner antwortet sie, anstatt zu sagen, oh, dann muss ich jetzt erstmal in die Bar gehen oder ich muss erstmal in die Küche gehen und nachfragen.
Was
du stehst einfach da und dann, boah, geil.
Was das angeht, finde ich es auch interessant. Egal wie lange du in der Gastronomie arbeitest, du hast ja immer so diese Fragen, die du zum ersten Mal gestellt bekommst, wo du dir denkst, ich habe mich niemals darüber gekümmert. Ich wurde schon mal in einem Wellnesshotel gefragt, welche Filteranlage ist denn da in dem Pool drin? Eine Kohlenfaser irgendwas oder eine sowieso? Oder mit was wird das gereinigt? Ja, wird es mit Chlor oder mit dem und dem? Das wirst du dann im Restaurant von diesem Hotel gefragt, auf welche Art der Pool entkeimt wird. Das sind halt echt Fragen, du bist nicht gefeit davor. Du kannst jeden Tag dir irgendwelche Fragen anhören, die du nach und nach dir merkst. Was ist in dem Cocktail drin? Welche Allergene sind da drin? Das empfinde ich auch als Standardrepertoire. Aber ganz ehrlich, du kannst so lang arbeiten in der Gastronomie, wie du willst. Immer wirst du eine Frage bekommen wieder, die dich so dermaßen aus der Welt schießt, wo du sagst, wie kommt der überhaupt darauf, sowas zu fragen?
So wie ich dich einschätze, würdest du sagen, mit Wodka?
Nein, das Wasser wurde geklort, habe ich in der Nein, das Wasser wurde geklort, das habe ich nämlich absichtlich dann an diesem Tag noch in Erfahrung gebracht und habe ihm ganz genau angegeben, auf wie viel Liter oder wie viel Milliliter Chlor reinkommen.
Ja, aber ich meine, wir können ja jetzt mal sagen, das sind so diese schwachsinnigen Fragen, wo sich wahrscheinlich die wenigsten Leute Gedanken drüber machen, aber du hast auch so Fragen.
Schwachsinnig würde ich nicht sagen, eher unorthodox.
Ja, ich habe ja noch nicht schwachsinnig gesagt, aber wo du einfach wirklich
doch, so, hast du.
so perplex einfach bist, dass du so vor den Kopf getreten bist, dass du dir einfach denkst, wie kommst du auf diese Frage? Also jeder Mensch, der ein bisschen Menschenverstand hat, kann sich das doch von alleine beantworten oder wie auch immer, aber ja, also bis heute kriege ich Fragen gestellt, teilweise
kommentarlos gehen und fertig und die Seite
so. Ja, aber kannst du ja auch nicht machen, weil du auf der einen Seite denkst
du dir halt
auch
sowieso dieses, wieder.
Ja, einmal das und auf der anderen Seite denkst du halt wirklich so, der wird es ja bestimmt ernst gemeint haben, also er hat ja wirklich davon keine Ahnung, aber in dem Moment bist du einfach so genervt, weil du, man muss auch ehrlich dazu sagen, ich meine, wir alle haben jetzt Leute eingelernt und das nicht nur eine oder zwei Personen, sondern mehrere.
Eddie, du auch schon?
Bitte?
Hast du auch schon Leute eingelernt?
Ja, definitiv. Also ich habe auch schon dann Leute gehabt, wo ich dann gesagt habe, die nehme ich unter meine Fittiche.
Cool.
Und so weit war ich dann tatsächlich schon dabei.
Wollte ich gerade noch abklären, ob wir wirklich alle schon Leute eingelernt haben.
Und ich meine, du bist ja wirklich gefeit, dass du fast alle Fragen schon mittlerweile kennst. Ja. Und auch von Quereinsteigern, wo wir einfach mittlerweile sagen können, wir sind viel zu lange in der Gastro, dass wir da ruhig oder normal drauf antworten können. Meistens kommt irgendein sarkastischer, dummer Spruch
von uns. Ja, danke, Benni, danke. Wenn ich ganz kurz mal ein Beispiel bringen darf, du darfst bitte gleich weiterzählen, weil ich habe die ganze Zeit so schlecht gewissen, nachdem du alles in Erfahrung bringst, wie viel Milliliter Chlor da auf ein Liter Wasser angebracht
wurde. Ist meine Art, finde ich wichtig.
Jeder da den Chef nochmal nachfragt, hier, wie, wo, was.
Finde ich wichtig.
Ich habe das letzte Beispiel, wo ich mich erinnern kann, war eine etwas ältere Dame gewesen. Na, nicht ältere, um Gottes Willen, Mitte 40, also nicht alt, um Gottes Willen. Ihr kennt alle noch den Hype in den Hugo, der noch da ist oder da war. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr.
Ich habe ihn nie verstanden.
Habe ich auch nie verstanden. Und da war eine Dame im besagten Alter, die normalerweise das Getränk kennen sollte, wenn sie regelmäßig ausgeht, fragte mich, wie schmeckt denn das Getränk? Und ich habe ihr gesagt,
wie schmeckt dein Hugo?
Ja, wie schmeckt der Hugo? Ich habe gesagt, wir haben es dreimal eingeschickt und dreimal ist das Pferd schwanger. Da kann man doch nicht antworten auf so eine Frage.
Was hast du gesagt?
Wir haben es eingeschickt ins Labor dreimal und dreimal hieß es, das Pferd ist schwanger. Ich habe da keinen Bock, eine ernsthafte Antwort zu geben. Da steht doch drin, das ist mit Limette.
Deswegen bist du Barkeeper und kein Kellner, Kevin.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich kann da an Kevin auch verstehen, dass du halt wie gesagt, wenn du es halt lang genug machst, ist es eine gewisse Abstumpfung, die du einfach hast. Also wahrscheinlich bei dir auch, wenn du jetzt in deinem Hauptjob bist und dich irgendjemand was Saudummes fragt, wo du einfach sagst, so Alter, das ist dein Job, das musst du eigentlich kennen. Oder, keine Ahnung, ja, wie schmeckt Holundersirup? mal ganz ehrlich, das ist eine Frage so, ja, nach Holunder, also sorry.
Ja, aber immer im Humor, also immer im, weißt du, der Gast hat danach gelacht.
Was ist gut. Das? Eine blaue Lampe. Oh, was kann die?
Blau leuchten, ja.
Ja, oder was hatte ich, wir haben hier im 1907 ja auch ein paar Zimmer. So, warum haben Sie denn keine Klimaanlage? Ja, weil wir keine haben.
Du musst den Chef fragen.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben ein Belüftungssystem, das war's, aber im Internet steht drin, es gibt also keine Klimaanlagen, aber Sie beschweren sich trotzdem, dass es keine Klimaanlage gibt. Also ich kann dir auch nicht weiterhelfen. Ich kann vielleicht einen Fächer nehmen und wenn sie schlafen, dann ein bisschen reden.
Das ist dreist.
Du bist ja relativ groß, schlank, bist du durchtrainiert ordentlich, dass du das oberkörperfrei machen kannst mit so einem Palmwedel?
Ja, deswegen mache ich Podcast.
Ach so.
weil ich sehr gut aussehe.
Herrlich. Palmwedel wird jetzt auch nicht gerade so unsexistisch.
Wieso nicht? Ja. Das ist doch so dieses Typische, man steht mit dem Palmenwedel davor und wedelt den König hier.
Aber von aber der Palme wedeln.
Noch nie drüber nachgedacht.
Nee, also es gibt Fragen, die sind total angebracht, die beantwortet man auch gerne, da hilft man auch gerne. Und dann gibt es halt Fragen, die sagt man, muss man trotzdem beantworten oder versuchen zu beantworten oder zumindest mit der Antwort den Gast befriedigen, dass er dann sagt, okay, ich habe eine Antwort, ob sie jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Also Hauptsache, er hat kein Fragezeichen mehr vorm Gesicht.
Also auf gut Deutsch, auf sinnfreie Fragen sinnvolle Antworten zu geben, ist genau unser Hauptjob.
Okay. Du musst die Frage sarkastisch beantworten, dann aber mit einem Lächeln die richtige Antwort hinterhergeben.
Genau. Okay, das ist was ganz anderes.
Dann lacht auch der Gast.
Hast du das nach deinem Pferdeschwanger?
Natürlich.
Okay, das hat nämlich bisher im aktuellen Kontext noch gefehlt, dass du die richtige Antwort danach noch gegeben hast.
Auch niemand.
Nee, weil das wäre richtig assi, wenn du dann umdrehst und weggehst. Wenn du aber dann die richtige Antwort bringst, dann ist das ja nur ein Scherz.
Ich hätte so viele Beschwerden, versteckst du mir ab.
Ich meine, ich finde auch Gäste cool, die deine Speisekarte studieren, weil ich meine, der Regelfall ist ja so, du gibst die Karten an den Tisch, wenn die Leute sitzen und fragst sie zumindest schon mal, was sie trinken möchten. Das heißt,
wir müssen erstmal gucken.
Nein, wir müssen erstmal gucken. In dem Fall hast du eigentlich schon im Hinterkopf, alles klar, ihr trinkt Cola.
Oder Apfelschorle.
Oder Apfelschorle und gehst von dem Tisch weg. Du kommst zurück nach 2, 3, 4, 5 Minuten. Nee, wir müssen immer noch gucken. Dann verstärkt sich dein Gedanke, es bleibt bei der Cola.
Weil na, es könnte auch ein Wasser werden. Ist günstiger.
Aber es ist wirklich so, du kommst dann wieder an den Tisch, ja, ich hätte gerne Cola. Und du denkst dann nur in dem Moment, Alter, dafür hast du jetzt 10 Minuten gebraucht. Wahnsinn, ich bin begeistert. Also es zeigt mir eigentlich, entweder hast du nicht in die Karte reingeguckt oder du rufst eh von Anfang an. Ja, für uns ist es einfach, wir sind einfach viel zu lange mit dabei, dass wir es einfach nicht nachvollziehen können oder verstehen können oder dass dann die Frage kommt, nachdem ich die Karte hoch und runter studiert habe, so, ja, ich hätte gern was Kalorienarmes. Was können Sie mir denn bitte empfehlen?
Wasser.
Und du stehst dann dran, so, ja gut, dann hätten wir
den Ausgang.
Ein Taxi, ein anderes Restaurant.
Diverse Salate. Diverse Salate. Ja, nee, von dem Salat werde ich nicht satt. Und da hatte ich natürlich auch mal so ein Paradebeispiel.
Oh, die Kirsche.
Sie wird vom Salat nicht satt. Das wäre ja gut, okay, wir hätten ja auch hier Ofenkartoffeln, keine Ahnung, mit Putenstreifen drauf oder sowas. Und mit einem kleinen Salatbouquet ist auch ein bisschen was Leichteres. Nee, davon werde ich nicht satt. So, dreimal dürft ihr raten, was das Endprodukt war, was sie dann sich ausgesucht
haben. Schnitzel?
Käsespätzle. Rahmschnitzel.
Käsespätzle?
Käsespätzle. Weil da ist ja ein Beilagensalat dabei.
Ach so, der Beilagensalat ist ja kalorienarm.
Das war dann das Kalorienarme.
Ein Beilagensalat mit Käsespätzle.
Dazu gab es dann eine Cola Light und im Nachhinein gab es dann eine heiße Schokolade, aber ohne Sahne. Weil ja, die Sahne ist ja ganz schlecht.
Kleinigkeiten, die
machen. Das ist bewusstes Essen und Trinken.
Genau.
Nee, also ich muss sagen, es gibt so viele Momente, wo ich echt über den Gast lachen also könnte.
Innerlich, ne?
Ja, innerlich, genau. Aber im Endeffekt hast du an jedem Abend immer deine 2, 3 Pappenheimer, die dir immer, wie du gerade die Story gesagt hast, immer das Gleiche so. Okay, das ist dieser, gehört zu dieser Kategorie, der Tisch gehört zu dieser Kategorie. Aber im Endeffekt Hast du trotzdem, wenn du einen vollen Abend hast, gehe ich immer mit einem, wenn dann der Abend lockerer wird und dann noch einzelne Tische sind und du die kurz noch schnell abkassieren kannst, eine Befriedigung in mir, die habe ich bisher nicht in keinem anderen Job gehabt, sage ja. ich mal, weil du gemerkt hast, ich habe, oder wir, das ist ja immer eine Teamgeschichte, ja. Wir haben den Abend gerockt. So, mhm. egal wie stressig, gut, es gab mal Phasen, wo man den anderen Kellner das Tablett am liebsten in den Kopf geschmissen hätte oder die andere Person mir an den Kopf geschmissen hätte, aber am Ende des Tages, wenn der Stress vorbei ist und man sich beruhigt hat, dann trinkt man noch eine Cola und dann ist eine Art Befriedigung, muss ich zugeben.
Und das kann ich dir darin erklären, dass du in der Gastronomie einer der Berufe hast, einer der wenigen Berufe, wo du ein direktes unmittelbares Feedback bekommst.
Tatsächlich.
Nicht erst zum Ende der Schicht, sondern direkt nach deiner Tätigkeit, nach dem Bringen der Getränke, nach dem Bringen des Essen. Du hast sofort ein Feedback, war es gut, war es nicht gut.
Ich habe auch mir schon öfters mal Gedanken darüber gemacht. Wenn ich mit meinem Opa zum Beispiel durch unser Dorf gefahren bin, hat er mir immer gezeigt, guck mal, das Haus habe ich mitgebaut, das Haus habe ich mitgebaut. Er hat sowas in Anführungsstrichen für die Ewigkeit geleistet, etwas aufgebaut, etwas, das er seinem Enkelkind noch zeigen kann, guck mal, das war ich. Das hat mir oft in der Gastronomie gefehlt, dass ich gedacht habe,
nein, Veto.
Ey, Veto. Ich bin heute rausgegangen aus dem Laden, nachdem ich froh war, dass er wieder so aussah, wie bevor ich ihn betreten habe. Und ich habe nichts, was ich mitnehmen kann. Ich habe nichts, was ich jemandem zeigen kann. Nichts, was ich meinen Engeln zeigen kann. Aber das Gefühl, was ich an diesem einen Abend hatte, ich weiß nicht, das kann einem keiner mehr nehmen. Das nimmt man mit. Das ist nichts zum Zeigen. Das ist nichts, was man baut. Aber es ist etwas, was immer bleibt.
Fahr mit deinen Enkeln bei mir vorbei. Zeig auf mich, sag 50 Kilo davon, die gehören mir.
Nein, aber ich muss das auch sagen. Also ich würde jetzt auch ein Veto einwerfen, weil ich finde, du baust dir ja einen gewissen Stammgastanteil auf, die bewusst wegen dir in den Laden gehen.
Natürlich.
Und da sage ich mir, das ist was mir sehr viel gibt, wo ich einfach sagen muss, wenn Leute wirklich wegen mir kommen, mich mit Handschlag begrüßen oder wirklich Stammgäste kommen, die einfach sagen so, okay, ich bin dir durch jeden Laden gefolgt und sie kommen in diesen Laden dann auch wieder, finde ich, bringt es mir viel, viel mehr und es erfreut mich auch mehr, weil ich einfach sage, ich habe dann, wie du jetzt sagen würdest, was für die Ewigkeit geleistet, weil sie würden ja nicht ohne Grund einfach dorthin fahren, auch wenn sie mehrere Kilometer in Kauf nehmen müssen.
Das sind ja auch
oder einfach sagen, hey, ich fand es heute Abend so geil, ich komme jetzt wieder öfters zu dir.
Ich sage ja, das hast du, aber das hast du nur in dir drin. Das ist nichts, was du anderen zeigen kannst. Das ist nichts, was du deinen Enkelkindern noch optisch, visuell vorbringen kannst.
Das ist vielleicht
das hast du nur in deiner, das hast du nur in deinen
Tag nochmal zur Arbeit zu kommen.
Natürlich, ich sag nicht, dass das nicht befriedigend ist. Es ist mega geil, sonst würde ich Gastronomie auch nicht machen.
Dann zeigst du deinen Enkelkindern bitte mal ein Zimtfeuerwerk, dann klatschen sie auch.
Richtig.
Guck mal, das haben früher die Kollegen mit mir gemacht. So, und jetzt trink, bis es leer ist und steh mit der Flasche daneben.
Nee, aber was du, wenn ihr gerade eben sagen wolltest, das sind nicht nur Stammgäste, sondern auch Freundschaften, die sich daraus ergeben haben.
Richtig. Also ich muss sagen, wir haben ja, glaube ich, ja schon öfters über das Thema geredet, dass Gastronomie auch Teil deiner Familie einfach ist. Ich kenne eigentlich jetzt keinen, der uns bisher, was das Thema angeht, widerspricht. Ich meine, wir können jetzt auch gerne Eddie mal dazu fragen, weil er ist ja unter anderem ein Nike-Schmeckdoch, wie wir immer so schön sagen.
Ja, absolut.
Hattest du das Gefühl, dass du etwas so familiär aufgenommen wurdest oder war das für dich wirklich so eher auf Abstand und hast dich unwohl gefühlt?
Nee, im Gegenteil, also eher familiär, weil du ja einfach verschiedene emotionale Punkte mit, also ich rede jetzt vom Team, dass das so ein bisschen familiär zusammenwächst, weil du hast einmal richtig gute Stimmung im Team, du hast einmal richtig schlechte Stimmung im Team und das aus meiner Sicht bindet und das hält dann auch zusammen, wenn man dann gerade verschiedene
Höhen und Tiefen an einem
Höhen Tag. Und Tiefen
an einem in einer Tag. Schicht, genau.
Wie in einer Familie, wenn du mit deiner Familie abends essen gehst oder zu Hause essen, dann schreit das Kind da und dann da, aber trotzdem hast du ein gutes Gefühl. Und so kam mir das auch vor, also dass man tatsächlich, wenn man in die Küche reingegangen ist und der Koch, der steht da mit dem Messer und will dich am besten gleich raus. was hast du jetzt hier zu suchen, wieder irgendwas zu motzen oder so. Also aus meiner Sicht hat es immer geholfen und es hat sich immer sehr familiär. Man hat sich auch mit den Kollegen sehr verbunden gefühlt. Und auch den, ich weiß nicht, ob du auch die Kunden damit ansprichst. oder angemeint hast. Also die natürlich, wenn man dann irgendwann sagt, hey, nenn mich jetzt so mit seinem Spitznamen oder so, dass man den nur mit dem Spitznamen ansprechen.
Ja, der Kevin sagt immer, er ist Sam. Weil er sich schämt.
Nicht, weil er mich schämt, sondern weil ich mich nicht für Fehler rechtfertigen muss.
Nee, also auf jeden Fall.
Ich habe den wahren Grund schon rausgefunden.
Es gibt Jobs, die ich nebenher auch mal gemacht habe, wo du einfach hingehst und Punkt 16 Uhr Feierabend.
Dann Dienst nach Vorschrift. Auf.
Genau, und hey, das ist in der Gastro definitiv nicht der Fall.
Ich habe mal ein Jahr lang im Lager gearbeitet, das ist Jahrzehnte her. Das ist ja, da habe ich nicht mal einen Führerschein gehabt, weißt du. Da gehst du hin, belädst einen LKW, gehst nach Hause und hast nicht mal mit deinen Kollegen gesprochen.
Ja.
Das ist eine ganz andere Welt. Ne? Mhm. Du verdienst auch Geld dabei, aber ja, weil du es brauchst.
Ja, eben. Ja, das ist halt eine Gastro, ja, du hast halt diesen Kundenkontakt und der ist halt.
Und es sind einige in der Gastro, wo das machen, nicht wegen des Geldes. Bin ich mir sicher.
Ja, natürlich. Nur wegen dem Geld braucht man das nicht anfangen. Da gibt es mit Sicherheit lukrativeres, solange man nicht die Top-Position hat. Das ist Leidenschaft. Das ist Spaß an der Freude und ich will gar nichts anderes machen. Nur das ist es, was einen da drin dann auch hält, vor allem.
Wenn man es denn, wie zu Beginn des Podcasts benannt, kann.
Ja, richtig, richtig. Apropos können. Was kannst du denn sonst noch so, außer coole Podcasts machen, in der Gastronomie Stimmung verbreiten und im Lager einen guten Job machen?
Was kann ich denn sonst? Ich bin jemand, der hat schon viele so nebenher, neben dem Studium immer so ein paar Jobs gehabt. Also ich habe auch mal bei einem Kanuverleiher gearbeitet und so Tourguides gemacht, so mit so Leuten.
Bevor du jetzt meine Frage falsch verstehst, auch Hobbys. Es geht nicht nur darum, was du beruflich gemacht hast. Hobbys? Was machst du so gerne? Was machst du so hobbytechnisch?
Ich bin im Fußballverein tätig, also so ganz klassisch. Wobei ich nicht nur der klassische Fußballspieler bin, sondern auch nebenher, also Social Media praktisch vom Fußball oder von der Fußballmannschaft übernehme, Berichte schreibe. Sonst, ich lese sehr viel. Also mit jetzt letzten 2-3 Wochen muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht mehr so viel. Aber ansonsten sehr viele Romane und was dann auch die andere große Leidenschaft von mir ist, sind Filme. Also ich gucke sehr, sehr unheimlich gerne Filme und dementsprechend gucke, wenn dann ein Buch raus ist, was dann verfilmt wird, dann lese ich sofort das Buch. Und so Tarantino hat jetzt zu Once Upon a Time in Hollywood hat er nochmal ein Buch rausgebracht und so, das steht jetzt schon auf der To-Do-Liste.
Hast du eine Empfehlung, der aktuelle?
Film oder buchtechnisch?
Oh, was? Wenn ich das gerade so höre, Once Upon a Time hat er als Buch geschrieben.
Hab ich gerade gesagt. Ja. Dann werde ich direkt als nächstes lesen. Ich bin gerade noch dabei, ein anderes Buch zu lesen. Ich habe mal probiert, parallel zwei Bücher zu lesen. Das geht nicht so. Eher ein Buch direkt durchlesen und dann das nächste anfangen. Aber es steht auf jeden Fall auf der To-Do-List, bevor ich den Film nochmal schaue. Weil ich habe den Film bisher nur einmal im Kino gesehen.
Gut, da habe ich jetzt was voraus, da muss ich sagen, ich habe mir jetzt zweimal angeschaut, weil ich habe ihn auch im Kino gesehen und war anfangs ein bisschen enttäuscht.
Echt?
Weil es nicht unbedingt der Anfang ist, das, was du von Tarantino irgendwie gewohnt bist. Also wenn du Reservoir Dogs gesehen hast, wenn du Jackie Brown gesehen hast, wenn du Inglourious Basterds ist ja nicht sein, sondern eine Kooperation.
Oh, ich kenne Kill Bill.
Kill Bill gesehen hast, das war was anderes und Once Upon a Time in Hollywood war etwas schwieriger zum Angucken, muss ich ehrlich sagen, weil es halt, klar, die Thematik kennt wahrscheinlich nicht unbedingt jeder, aber es war schwieriger.
Ich weiß, was du meinst.
Beim zweiten Mal angucken hat mich viel, viel mehr geflasht, hat es mich viel mehr festgehalten. Du hast auch wahrscheinlich schon gewusst, auf was du dich wieder einlässt. Deswegen würde es mich auch wahnsinnig interessieren, wie das Buch dann wird, obwohl man immer wieder sagt.
Ich habe ein bisschen gelesen, dass die Charaktere wesentlich mehr Tiefe bekommen. Wie der Charakter von Leonardo DiCaprio heißt, aber der kriegt wesentlich mehr Tiefe und das Ganze soll ein bisschen mehr um die Charaktere gehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Buch wird. Aber was du ansprichst, wenn wir gerade mal kurz über. Jetzt merkt ihr gerade, wie die Leidenschaft in mir über Filme
hochkommt. Deswegen habe ich gefragt, was kannst du noch, was magst du?
Dann merkst du tatsächlich, es ist einer der wenigen Regisseure, wo du sagst, ich gucke mir den Film nochmal an und entdecke im dritten Mal wesentlich noch mehr. Und für mich wird der Film noch besser. Das gibt es ganz wenige Filme, wo du sagst, der Film wird beim zweiten Mal schauen besser. Und das ist, guck dir irgendwie, weiß nicht, jetzt so ein
Matrix. Ist genau. Glaube ich, so ein Paradebeispiel dafür, je öfter du ihn guckst, desto geiler wird er für dich, weil du auf viel mehr kleine Details achtest.
Ich muss zugeben, gerade bei Matrix, das ist einer der Filme, da habe ich auch sehr viel gegoogelt, weil das ist ja wohl ein so bedeutungsschwangerer Film mit irgendwelchen Anspielungen auf die Bibel, auf sonst noch was und auf so vieles. Mhm. Allein schon die Hintergrundbeleuchtung der Szenen soll da schon zum Ausdruck bringen, gerade ist irgendwie Hoffnung, Angst und was weiß ich was. Und ich finde, das wird dann auch interessant, wenn man sich so Zeug angelesen hat, worauf man nie kommen würde und dann beim Anschauen das bestätigt sieht.
Du wirst lachen, in der Oberstufe kam unsere Religionslehrerin rein, ja, und hat gemeint, wir werden jetzt einen Film anschauen. Und im Religionsunterricht denkst du dir halt jedes Mal so dieses,
boah, oh Gott, die Passion sein? Christi.
Und du siehst halt schon im Intro, wenn Warner Brothers kommt, hast du halt schon so diese Zahlen von oben runterlaufen sehen und denkst dann so,
was? Religionsunterricht? Matrix?
Hat die jetzt gerade den falschen Film eingelegt und es ist wirklich Matrix gewesen, was wir uns im Religionsunterricht angeguckt haben. Weil dieser Film so wahnsinnig viele religiöse Aspekte drin hat.
Ja.
Allgemein
Sozialkritik hin bis
Sterben, Wiedergeburt, Erlöser.
Selbst Alice im Wunderland wird mit diesem weißen Hasen irgendwie wiedergespielt. Ja. Also es ist gut, wir reden jetzt wirklich vom ersten Teil. Also die anderen Teile lassen wir jetzt
mal. Ich wollte es gerade sagen, das ist der einzige Film, wo der zweite und dritte Teil dem ersten Film sogar schaden.
Ja.
Also das ist der Wahnsinn.
Ja. Und das finde ich einfach phänomenal und da muss ich auch dir einfach recht geben. Ich meine, ich bin auch genauso Film- und Serienfan.
Wie oft wir über Filme geredet haben.
Tarantino ist in meinen Augen einer der begnadesten Regisseure, die es gibt. Und ich muss auch geil finden, sein Konzept, dass er theoretisch jetzt noch sagt, einen Film macht er und dann war es das.
Weil er Schiss hat davor, wie viele Menschen zu enden, die einfach nicht aufhören können. Und dann irgendwann
der Fortsetzung, der Wiederholung, der Wiederholung,
und vor
der
allem dann irgendwann in die Bedeutungslosigkeit fallen, dass sie dann irgendwann sagen, ja komm, der hat zwar mal eine geile Phase gehabt, aber...
Der will so machen, wie es heißt, hör auf, wenn es am besten ist.
Ja, genau so wie Jogi Löw es hätte machen sollen. Das hat halt Tarantino, aber ja, Filme, gerade Comics zum Beispiel, bin ich gerade richtig drin. Also ich lese viele Comics. Irgendwie die andere Welt hinter den Filmen, die interessiert mich brutal. Also da bin ich auch sehr, zum Glück geht meine Freundin da auch mit und ist nicht und schaut mit mir auch die Filme und die habe ich ein bisschen so in die als Nerd so ein bisschen in mich auf.
Dazu möchte ich was sagen, worauf ich mega stolz bin.
Du hast eine Freundin?
Erstens das. Zweitens, ich habe mit ihr Dragon Ball angeguckt. Oh. Von komplett Anfang bis gerade im Moment kurz vor Ende super.
Ach was, echt? Die war mehr drin als du? Oder?
Also die war genauso drin. Geil. Die war am Anfang begeistert. Och, ist das ein süßer kleiner Kerl mit so einem Affenschwänzle. Ja.
Und dann hatte sie auch die Hände oben und hat die Genki-Dama
tatsächlich, ja, fast so. Also bei Dragon Ball Z hat es dann angefangen mit, oh nein, jetzt ist so groß, jetzt mag ich es nicht mehr. Ja, warte mal ab. Ach ja, der ist so Gohan, der ist ja auch süß, auch kleiner. Dann hat sie im Intro gesehen, aber mit blonden Haaren sieht doch scheiße aus. Mm. Ich sag, wart's mal ab. Nee, das sieht scheiße aus. Wart's ab, wenn's soweit ist, dann wirst du es feiern. Nee, werde ich nicht. Als es soweit war, ja, okay, ist doch cool.
Nee, also auf jeden Fall, solche Sachen bin ich komplett drin und kann ich mich total drauf faszinieren, aber es ist halt nerdig halt, muss ich halt sagen. Da bin ich auch komplett zu. Nerd ist ja kein negativer Begriff. Ich meine, jeder hat von uns ein Smartphone, was von einem Nerd ist und so. Also so gesehen. Ja. Also
Nerds haben
die ganze Welt geschaffen.
Ja. Das Argument habe ich noch nie gehört, finde ich aber cool. Finde ich aber jetzt echt cool. Ja.
Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist einfach mal so just for fun. Ich meine, wir haben es anfangs der Folge mal thematisiert auf ein Schei.
Mhm. Um den Kreis zu schließen.
Richtig, aber wie seid ihr dazu gekommen? Ich meine, wir haben intern ja jetzt oft genug gesprochen, dass wir es aus Langeweile gemacht haben, dass wir aus Grund dessen, dass wir alle zusammen gearbeitet haben, wollten wir einfach mal uns einerseits sehen. Wir wollten auch mal der ganzen Bevölkerung mal sagen, was für einen Scheiß wir alles gemacht haben.
In wenigen Wochen hat der liebe Flauschi Geburtstag und ich kann mich daran erinnern, dass am letzten Geburtstag wir gesagt haben, wir machen einen Podcast.
Stimmt, das war auf meiner Geburtstagsparty, als die Idee hochkam.
Bis also das denn nachher stattgefunden hat,
ja, ja, war ein bisschen spät vorbei,
aber, ja. Aber ich weiß, ich glaube, wir beide hatten zuerst das Thema, Kevin.
Aber ihr habt mich damit,
am selben Abend.
Ihr habt mich überrascht damit, ich fand es aber cool.
Haben, ja. Und dann am Geburtstag wurde es dann finalisiert, dass wir gesagt haben, so hey, eigentlich aus den ganzen Geschichten aus der Gastronomie würden wir gerne was teilen. Wir möchten auch gerne den anderen Leuten mal ein bisschen was erklären. Hat auch unter anderem einen Grund, wie ist unser lieber Koch, Anthony Bardin, hieß er, glaube ich, der hat auch ein Buch verfasst, wo viele immer gemeint haben, so, boah, das ist ein Rockleben gewesen. Hier erzählt er was von Koksziehen, bla bla bla. Und wir einfach gesagt haben,
naja,
es klingt immer wie so nach einem Rockleben, dass wir so wahnsinnig viel erlebt haben. Es ist aber auch Fakt, dass wir wahrscheinlich mehr erlebt haben, wie vielleicht irgendjemand, der jetzt gerade irgendwo in dem Büro sitzt, aufgrund dessen, dass wir halt ganz andere Freiheiten hatten.
Aber ganz ehrlich, 80% von dem, was ich in der Gastro erlebt habe, will ich gar nicht in der Öffentlichkeit im Podcast erzählen. Ja, das ist das, worüber wir reden, sind die Spitzen des Eisberges. Nee, also
die
so
zensierten Spitzen des Eisberges.
Eisberges, also, ja.
Du wirst nie alles erzählen können, weil uns die Leute so oder so nicht glauben möchten oder wollen oder können oder wie auch
immer. Oder weil es mir so peinlich ist, dass ich es noch nicht mal euch erzählen würde.
Aber ich meine, das war unsere Intention, warum wir überhaupt so einen Podcast angefangen haben. Aber wie kam es eigentlich bei euch dazu?
Also die Sache ist, ich habe das Lustige, du hast, als ich von dir erfahren habe, dass ihr Podcast plant, da war es noch in der Planungsphase, habe ich schon einen Monat darüber nachgedacht mit Waldrin, darüber haben wir dann drüber geredet, weil ich gedacht habe, ey, der Waldrin, der hat ein brutal enormes Wissen. Also der erzählt dir Sachen von Kriegsführung im 15. Jahrhundert bei dem und dem General, weil der mit solchen, mit Flanken von, also der brutal, der schickt mir nachts um drei irgendwelche Links und wo ich dann sage, Digga, warum? Aber der hat so ein brutales Wissen und ich habe mir dann gedacht so, wir könnten das doch irgendwie zusammen, weil Podcast ist jetzt irgendwie nicht so der große Aufwand, sage ich jetzt mal. Du kannst relativ schnell und günstig einen guten Content machen und dadurch, dass wir an für sich schon selber, wenn wir nur zu zweit zusammensitzen,
gerne reden
und vor allen Dingen unsere Gespräche eigentlich relativ tiefgründig sind, beziehungsweise da kann man auch was mitnehmen, sage ich jetzt mal. Ja. Habe ich dann mit ihm dann gesagt, da waren wir, glaube ich, mal zusammen im Fitnessstudio Sport gemacht und dann habe ich ihm gesagt, ey, hast Bock auf einen Podcast?
Ja.
So, und dann haben wir den Gedanken noch 2 Monate reifen lassen, klar, Recherche, bisschen hier, wie läuft das Ganze ab und so. Und als ich dann das Gefühl hatte, der Gedanke ist noch gefestigt und wir ziehen das tatsächlich durch und es ist jetzt nicht nur so eine kurze
Laune
gewesen, haben wir dann tatsächlich beschlossen, in den Podcast zu machen und zu produzieren. Und die Themen waren dadurch, dass wir ein sehr großes Interessensfeld haben, haben wir jetzt gar nicht so gesagt, okay, wir machen jetzt nur einen Podcast über diese eine Sache oder diese eine Sache, sondern tun unser geballtes Wissen mit aufnehmen. Plus, was ganz zum Anfang natürlich bei mir mitgespielt hat, dass wir Gäste mit reinnehmen.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt in jeder Folge einen Gast, habe ich das so richtig verstanden?
Am Anfang hatten wir noch einen Gast, bis wir dann gemerkt haben, es ist von der Organisation her. Also für uns war es, für andere ist es einfacher, für uns war es einfach schwierig, jedes Mal eine Person zu bekommen oder als Gast zu haben, die entsprechend auch podcastfähig ist. Muss natürlich auch sein, das kann nicht jeder einen Podcast machen und die auch was Interessantes zu erzählen hat. Weil ich kann hier einen anderen Kumpel mit reinnehmen, aber der hat nichts zu erzählen oder ist interessanten Geschichten. Und dann haben wir dann natürlich dann schon hier und da Kontakt aufgenommen und dann konnten wir natürlich dann die ersten Folgen produzieren und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen diese Folgen mit Gast.
Und dann eure Specials.
Nicht mehr so häufig, aber sie sind da. Und dann zusätzlich haben wir dann noch unsere Specials, wo dann gesondert über Interessenschwerpunkte geredet
wird. Und das seid dann nur ihr beide?
Das sind dann meist eigentlich nur wir beide. Und den Gast versuchen wir dann natürlich so alle 4 Folgen oder 5 Folgen, schauen wir mal, wann wir dann wieder einen Gast haben. Aber das, da lassen wir uns jetzt nicht unter Druck setzen, weil das war vorher der Fall, dass man sich dann schon Gedanken gemacht hat. Ja. Alle, wir brauchen jetzt
unbedingt. Ja gut, und Benni hattet ihr ja schon, Kevin und ich stehen noch zur Verfügung.
Ja, das aber ich muss ja auch sagen, definitiv. Also, das, was ich mitgekriegt habe, ihr habt Germany's Next Topmodel-Kandidaten drin gehabt, ihr habt einen Fitness- und Ernährungsberater mit darin gehabt.
Ja, da haben wir das Problem, wir haben halt die Latte gleich am Anfang so hochgesetzt, dass wir dann selber gesagt haben, scheiße, da müsste man, wir haben schon gesagt, wir brauchen einen Praktikanten, der uns einfach, weil wir erstens Social Media richtig faul sind, also auch privat, also wir sind jetzt nicht so die Person, die immer Story hier und viel Sachen raushauen, sondern ja, wir haben gesagt, da brauchen wir jemanden, der uns das macht, aber wir gucken dann schon, dass wir dann, ja.
Also in der Hinsicht seid ihr genauso wie wir.
Ja, absolut, definitiv. Also wir haben Bock auf Podcast, es macht Spaß zusammenzusitzen, es macht Spaß zu reden mit dir, mega geil heute. Dieses ganze Social Media, ich kann es nicht aussprechen, Promoten, dieses Leute anschreiben, hast du Bock, dieses Vorab-Interview, bist du fähig überhaupt zu sprechen?
Ja, das musst du ja auch erstmal herausfinden, ob die Person das kann. Ja. Es ist anstrengender, als man denkt.
Und das alles als Hobby.
Ja, genau, das macht man ja alles, wenn man abends nach Hause kommt.
Genau.
Oder einen Samstagvormittag tut man darauf aufopfern, weil ganze Technik und so, da habe ich auch stundenlang drin gesessen und geguckt, was ist denn am besten, was.
Ich glaube, unsere Profikollegen lacht jetzt den Arsch ab, weil die können die Technik gerade mal irgendwo aus dem Nebenraum rausholen, aber wir haben uns das in der Tat alles autodidaktisch beibringen müssen.
Natürlich,
ich kann voll und ganz nachvollziehen, aber ich glaube, das macht uns auch irgendwie aus, weißt du?
Eben, weil wir verdienen kein Geld mit dem Podcast. Es sieht auch nicht so kurz- bis langfristig danach aus, dass das passieren wird, aber trotzdem das dranbleiben und aus Leidenschaft machen und das zusammen natürlich, das funktioniert und es macht Spaß und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Da ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wie viel Instagram-Follower wir haben, ob wir da mehr oder weniger haben oder sonst was.
Und das war wieder ein grandioses Beispiel dafür gewesen, wie viel Spaß das machen kann.
Natürlich, ich habe mich mega gefreut über die Einladung.
Ja, also ich muss auch sagen, also wir haben auch mittlerweile, am Anfang haben wir uns, glaube ich, echt verrückt gemacht mit, wie kriegen wir mehr Follower, wie schaffen wir es, dass wir mehr Zuhörer generieren können. Mittlerweile haben wir uns auch festgestellt, klar, hauptsächlich machst du es wegen dir selber, weil wir haben einfach viel zu quatschen. Es macht auch Spaß, den anderen Leuten das einfach mitzugeben auf den Weg. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich so ein Ding, was wir cool finden. Und ich glaube, das sollten auch für viele Leute, die sich vielleicht nicht im Klaren sind oder nicht bewusst sind, was sie da eigentlich machen wollen, können wir einfach nur sagen, so hey, solange es euch Spaß macht, macht's einfach, weil das ist das, was, glaube ich, jetzt unsere beiden Podcasts, glaube ich, einfach ausmachen. Wir machen es mit Leidenschaft, wir machen es einfach, weil wir Spaß dran haben und ja, sonst wird es uns dann nach wie vor nicht einfach noch geben.
Definitiv, ja.
Ist auf jeden Fall cool, dass wir uns einfach mal so zusammensetzen konnten und einfach auch mal, das erörtern können wir jetzt, glaube ich, nicht sagen, aber
ich dass wir mal ein Bier trinken konnten.
Richtig, gemütlich ein Bier trinken können und vielleicht auch bei allen anderen, die sich unsicher sind. Also ihr habt es jetzt auch mitgekriegt, wir der fliegende Podcast haben es aus heiterem Himmel einfach so gemacht.
Der fliegende Podcast? Der fliegende Podcast.
Ich merke gerade, es wird spät, wir haben zu viel getrunken und wir kommen gerade auch langsam zum Ende.
Wollt ihr auch mal Gast sein bei der fliegende Podcast einfach vorbeikommen?
Richtig. Nee, der fliegende Kellner ist jetzt ein bisschen, haben wir ja mitgekriegt, ein bisschen sporadisch aus dem Boden herausgekommen. Der Eddie hat sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht mit dem Wald drin, ist sich auch ein bisschen mehr Zeit genommen, aber im Endeffekt machen wir es aus den gleichen Beweggründen. Wir haben Spaß daran.
Das Ergebnis ist das gleiche, die Herangehensweise ist eine andere.
Ja. Richtig. Schöner hätte man es ja nicht sagen können.
Bevor ihr jetzt hier langsam Schluss macht, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar interessiert mich das brennend. Du hast gesagt, du liest auch gern Romane und sonstiges. Liest du auch Fantasy-Romane?
Ja.
Dann habe ich noch eine richtig geile Buchempfehlung für dich. Egal ob Buch oder Audiobook, das sage ich dir nach dem Podcast.
Okay,
Und wer eine geile Empfehlung will, das soll sonst in die Kommentare schreiben, dann antworte ich.
Oder hört sich die letzte Folge an und weiß es eben. Ja,
genau.
Echt?
Ja.
Natürlich, okay. Da hätten wir schon drüber gesprochen, ne?
Ich weiß gar nicht mal, wie oft ich darüber spreche.
Viel zu oft.
In diesem Sinne.
Halt mal, Eddie hat die Anmoderation gemacht.
Ach so.
Ich finde, Eddie darf auch jetzt beenden.
Ja, mache ich dann auch gleich. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, zu Gast bei euch zu sein. Und ich hoffe, euch Zuhörern hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und
Zuhörerinnen.
Und Zuhörerinnen.
Was ja gerade für eine erotische Stimme auspackt.
Ey, ich muss sagen, ich habe im Podcast habe ich viele Leute haben mir dann gesagt, dass ich eine sehr gute Podcast-Stimme hätte und dann versuche ich das natürlich auch sehr erotisch den Leuten nahezubringen. Und dann bedanke ich mich für euer Zutun oder Zuhören. Danke.
Und tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss sagen.
Benny.
Kevin. Sam und
Eddie.
Tschüss.